wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
SRF 2 Kultur mit Kontext und Hans-Jörg Schulz am Mikrofon. Die Krise in Korea, das ist das Thema der heutigen Live-Diskussion hier auf SRF 2. Heute ist Feiertag in Nordkorea. Am 15. April vor 101 Jahren wurde Kim Il-sung geboren, der Staatsgründer, der große Führer, wie er heute noch genannt wird. Und für diesen Feiertag war der Abschuss von Raketen, waren neue Raketentests vor allem in den USA und Südkorea befürchtet worden. Urs Morf ist unser SRF-Korrespondent in China und er beobachtet die Szene in Korea näher. Er ist uns jetzt telefonisch aus der chinesischen Hafenstadt Tsingtao zugeschaltet. Herr Morf, befürchten Sie für heute noch einen Raketenabschuss aus Nordkorea?
Ich denke, dass für heute das Zeitfenster sich schon geschlossen hat, weil die Nordkoreaner, das hat man gesehen bei den letzten paar von diesen Tests, also diesen Atomtests, Raketentests und so weiter, die sind sehr, sehr medienbewusst geworden und die machen solche Tests jeweils kurz vor Mittag ihre Ortszeit, das ist dann in der Schweiz etwa 5 Uhr früh, weil sie dann wissen, dass die ganzen westlichen Medien den ganzen Tag lang diese Tests eben als Thema Nummer 1 haben. Und heute ist eben diese Zeit schon verstrichen. Die Koreaner, die haben jetzt 5 nach 4 Uhr nachmittags und die feiern jetzt diesen Geburtstag. Aber ich denke, den Test, der ist möglicherweise aufgehoben oder einfach verschoben worden auf die nächsten Tage.
Eben, er ist verschoben worden, vielleicht, weil das Medienbewusstsein eingesetzt hat. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt bisher, kann man sagen. Herr Morf, die Ziele, die Nordkorea erreichen könnte mit seinen Raketen, werden immer wieder angegeben. Natürlich Südkorea, das liegt nahe, aber auch Japan, Tokio und US-Militärbasen etwa auf Guam. Sind diese Ziele noch aktuell oder reichen die Raketen mittlerweile weiter?
Ich denke, Guam und eben auch da die entferntesten US-Stützpunkte in Japan, also Okinawa, ist ja ein ziemliches Stück weit weg, die rücken erst jetzt ungefähr in die Reichweite dieser neueren Raketen. Also diese Musudan, wie sie diese heißen, die sollen eine Reichweite bis zu 4000 Kilometer haben und da wird es dann eben ausreichen, diese Ziele zu treffen. Man weiß aber natürlich nicht, ob die nordkoreanischen neuen Raketen überhaupt so genau steuerbar sind, um diese Ziele zu treffen. Umgekehrt sind eben, wie Sie schon sagten, Südkorea und Teile Japans bereits bisher von gut erprobten nordkoreanischen Raketen sehr einfach zu erreichen. Also da besteht die Gefahr schon länger. Es geht aber wirklich jetzt eigentlich um diese neuen Ziele. Und sehr viel weiter reichen diese Raketen ganz sicher nicht. Also das amerikanische Festland dürfte immer noch weit außerhalb der Reichweite sein.
Bei mir im Studio ist Andreas Zumach, Publizist bei der UNO in Genf. Herr Zumach, der Generalsekretär der UNO, Ban Ki-moon, ist ja ein Südkoreaner und er ist ausgesprochen besorgt über die Sicherheitslage seines Landes, über die angespannte Lage in der Heimat. Was hat denn der nordkoreanische Nachwuchsdiktator da in den letzten Wochen gemacht mit Südkorea und mit dem Rest der Welt?
Also vielleicht zunächst noch ein Nachtrag zu der Bedeutung, die Medienwirkung heute hat. Es gab ja vor 20 Jahren ziemlich genau unter Präsident Clinton in den USA und vor 40 Jahren unter Präsident Carter schon mal eine ähnliche Phase intensiver Kriegsdrohung aus Nordkorea von dem Vater und dem Großvater des heutigen Präsidenten. Damals wurden diese Drohungen mit Briefpost in verschlüsselter Sprache geschickt, kamen einige Wochen später erst in Washington an, konnten nur von Geheimdienstspezialisten entziffert werden. Waren aber genauso massive Drohungen. Heute, wie gesagt, ist das Kalkül, Milliarden zu erreichen per Medien und per Internet. Ban Ki-moon ist ehemals südkoreanischer Außenminister gewesen, dann lange Jahre Diplomat seines Landes bei der UNO und ist in dieser ganzen Phase ein Befürworter einer Aussöhnungspolitik, damals auch sogenannte Sonnenscheinpolitik mit Nordkorea gewesen. Dieser Überzeugung ist er treu geblieben, deswegen ist er besonders besorgt, dass es möglicherweise zu einer kriegerischen Eskalation kommt, die im Extremfall ja heißen könnte, ein Angriff mit Flugobjekten, aber möglicherweise auch mit Landtruppen Nordkoreas auf Südkorea. Und das ist seine unmittelbare Sorge, der er vorbeugen will. Seine übergeordnete Sorge ist, dass durch diesen Konflikt die strategische Lage in Ostasien sich noch mehr verschärft und auch mit Blick auf das Verhältnis von China und USA eine Verschärfung eintritt, was dann die Geschäfte auch in der UNO, auch für den UNO-Generalsekretär auf absehbare Zeit schwieriger machen würde.
Also dieser Hintergrund China-USA wird natürlich nachher noch im Zentrum des Gesprächs stehen. Mich interessiert nochmal, Herr Zumach, Kim Jong-un, der jetzige Kim, er soll 29 oder 30 sein, so genau weiß man es nicht, hat ja mit seiner martialischen Rhetorik da in den letzten Wochen vor allem gegen die Amerikaner geschossen. Man hat immer wieder den Eindruck, er möchte vor allem von den Amerikanern, also wenn nicht gar geliebt, so doch wenigstens ernst genommen werden. Wie hat sich denn Ihrer Auffassung nach Präsident Obama in dieser heiklen Krise bisher verhalten?
Also zunächst mal stimme ich ausdrücklich dem zu, nicht nur im Falle von dem jetzigen Kim, sondern auch im Falle anderer Diktatoren. Ich denke auch an die Führung in Teheran. Trotz aller feindseligen oder gar kriegerischen Rhetorik vis-à-vis Washington geht es im Kern darum, nicht geliebt zu werden, aber doch anerkannt zu werden. Und es geht ganz konkret darum, Schutzgarantien zu bekommen, wiederzubekommen, die Nordkorea unter der Clinton-Administration 1994 in einem hier in Genf verhandelten Abkommen auch bekommen hat. Und aus der Wahrnehmung Pyongyangs ist die USA für all diese Fragen die entscheidende Macht. Und deswegen richtet sich diese Rhetorik vor allem an Washington. Obama hat bisher die Politik seines Vorgängers insofern fortgesetzt, nämlich Bush, als er sie nicht korrigiert hat. Bush hat ja leider die Zusicherungen, die Clinton 94 Nordkorea gegeben hatte, in dem Genfer Abkommen. Das waren im Wesentlichen neben der Lieferung von verbilligtem Nahrungsmittel, Öl und Leichtwasserreaktoren eben eine Nichtangriffsgarantie. Bush hat das ja aufgekündigt 2002, als er Nordkorea zum Teil der Achse des Bösen auf dieser Welt erklärt hat, gemeinsam mit Iran und Irak. Und daran hat Obama bisher nichts geändert. Er hat nicht diese feindselige Rhetorik fortgesetzt. Es gibt auch keine Pentagon-Planungen mehr für atomare Erstschläge. Aber in der Substanz ist Obama bei dem Ansatz geblieben, die Sechsergespräche, also mit China, Südkorea, Japan, Russland, USA, Nordkorea, fortsetzen zu wollen und nicht auf den Wunsch einzugehen zu bilateralen Direktgesprächen mit Nordkorea.
Osmorf, am Wochenende war US-Außenminister John Kerry in Peking. John Kerry, so war mein Eindruck, hat versucht, da ein bisschen Ruhe und Diplomatie auch reinzubringen in die Aufregung. Nach Ihrem Eindruck, welche Rolle hat denn China bisher gespielt in diesem immer weiter eskalierenden Konflikt?
Ja, für China ist dieses Nordkorea einfach wirklich eine Last geworden. Ich meine, das eine ist, es sind natürlich traditionelle Verbündete. Für China ist Nordkorea ein Pufferstaat. Man will um alles in der Welt verhindern, dass dieser Pufferstaat kollabiert, oder wollte das bisher, weil man einfach gedacht hat, dass wenn man dann Südkoreaner an der Landgrenze hat, einen direkten amerikanischen Verbündeten, dann ist das für die strategische Lage Chinas nicht gut. Aber man muss auch sehen, also für China ist ebenso wichtig eben, dass eigentlich Atomwaffen nicht weiterentwickelt, vor allem nicht weiter verbreitet werden. Also da decken sich auch die Interessen zwischen China und den USA. Und es sieht doch immer mehr so aus, als bekäme auch in den Augen der chinesischen Führung das immer mehr Übergewicht. Und sie versuchen schon mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Druck zu machen. Zu viel Druck wollen sie nicht machen, weil sie eben dann riskieren würden, dass das Land kollabiert. Das hätte ja enorme Folgen. Das hätte für Nordostchina enorme Folgen, weil dann riesige Flüchtlingsströme vermutlich über diese Grenze nach Nordostchina dringen würden. Und nachher, wer baut dieses Land wieder auf? Ich meine, die Chinesen und die Südkoreaner haben sehr genau hingeschaut bei der deutschen Wiedervereinigung. Die wissen, was das damals für das ehemalige Westdeutschland gekostet hat. Die haben ausgerechnet, dass die Kosten für das Aufpäppeln von Nordkorea etwa 14 Mal höher werden. Da kann man sich vorstellen, dass das will im Moment niemand. Und da versucht man halt wirklich, bis es nicht mehr geht, mit Verhandlungen vorwärts zu gehen.
Also China als Schutzmacht Nordkoreas, China als Supermacht in der Region. Trotzdem haben Sie gerade gesagt, es wird zunehmend lästig. Andreas Zumach, warum haben sich denn die USA und China, wenn sie sich einig sind, zum Beispiel in der Atomwaffenfrage, warum haben sie sich nicht längst zusammengesetzt und das Problem Kim gelöst?
Naja, weil sie sich ja in der Atomwaffenfrage nur darin einig sind, was der Kollege schon gesagt hat, dass es keine Weiterverbreitung geben soll, also weder Nordkorea oder auch andere Staaten in der Region sie haben wollen. Wo aber eher noch ein Dissens besteht, ist, glaube ich, in der Frage der Denuklearisierung der gesamten koreanischen Halbinsel. Ob das Washington wirklich will, auch wenn Kerry jetzt so geredet hat, das ist halt unsicher. Aber mal abgesehen von der Nuklearfrage spitzt sich natürlich in dieser gesamten ostasiatischen Region das Verhältnis zwischen China und den USA zu, sei es direkt, sei es indirekt über bestimmte Verbündete, Stellvertreter. Man beobachtet wohl in Peking mit ziemlicher Sorge die Aufrüstung Japans als militärischen Juniorpartner der USA in dieser Region. Und dieses, also das strategische Großverhältnis der USA zu China in dieser Region, aber auch weltweit, erschwert, glaube ich, ein konstruktives gemeinsames Handeln mit Blick auf eine Lösung des nordkoreanischen Problems.
Der große Unbekannte für uns ist ja nach wie vor, auch in diesem medialen Zeitalter, ist der junge Kim, der jetzt in dritter Generation in Pyongyang regiert. Osmorf, glauben Sie, dass er bereit ist, sein Land in einem Krieg untergehen zu lassen?
Persönlich glaube ich das nicht. Ich glaube, der Kim, dieser Dritte, dieser Dynastie Kim der Dritte, ich denke, das ist ein junger Mann, ein sehr lebenslustiger Mann, und ich denke, der will es noch möglichst lange genießen, neben der Chef dieses Landes zu sein. Ich denke, das alles ist wirklich einfach Erpressungsmanöver. Das Problem ist, er ist eben doch unerfahren. Wir wissen ja nicht ganz genau, trifft er wirklich die Entscheidungen oder ist das dieses Triumvirat eher, also eher seine Tante und sein Onkel, die ihm ja zur Seite gesetzt wurden, schon bevor er dann die Macht übernommen hat. Also das war ja alles sehr klug geplant von seinem Vater. Aber ich denke, die machen wirklich einfach die uralte Strategie weiter. Das hat sich halt alles bewährt. Also wenn Sie in die Vergangenheit schauen, die Nordkoreaner, die haben ganz genau studiert, was in Libyen gelaufen ist, wie kurze Zeit verstrich, bloß nachdem Gaddafi seine Atomwaffen abgegeben hat, bis er daneben am Straßenrand in einer Betonröhre erschlagen wurde. Die haben geschaut, wie es anderen Regimen gegangen ist, wenn sie sich atomar entwaffnen lassen haben, und die wollen das nicht tun, das ist für sie die Sicherheit. Aber der will eigentlich auf seinem Machtposten bleiben und er spielt einfach diesen Atompoker jetzt gnadenlos aus.
Da sind wir wirklich an einem ganz zynischen Punkt der Weltgeschichte, wenn man so will. Sie haben gerade Gaddafi angesprochen, man kann Saddam Hussein noch ansprechen. Herr Zumach, hätten die Amerikaner den Irak überfallen, wenn Saddam Atomwaffen gehabt hätte? Das wird sich der junge Kim jetzt wahrscheinlich denken und irgendwo diese Atomwaffe auch als seine Lebensversicherung anschauen.
Ja, wobei ja der Unterschied ist, dass Saddam dank auch kräftigster westlicher Hilfe in den 70er und 80er Jahren andere Massenvernichtungswaffen zeitweise tatsächlich hatte. Die Chemiewaffe, die er auch eingesetzt hat im Krieg gegen Iran und gegen die Kurden im eigenen Lande 88. Und bei der Entwicklung hin zu Atomwaffen ziemlich weit gekommen war. Weiter jedenfalls als Gaddafi in Libyen. Aber richtig ist die Tatsache, dass er dann angegriffen worden ist und durch einen Krieg beseitigt worden ist. Die Schlussfolgerung aus dieser Episode in ganz vielen Hauptstädten Asiens, auch Lateinamerikas, Afrikas, ist eben die, hätte er nur die Atomwaffe tatsächlich gehabt, dann wäre er nicht angegriffen worden. Und diese fatale Schlussfolgerung aus diesem Krieg erschwert jetzt, glaube ich, auch die Situation in Nordkorea. Wobei man auch hier, wenn man seriös und mal den ganzen Medienhype abstreibt, hinguckt, sagen muss, dass Nordkorea noch Lichtjahre entfernt ist von einer einsatzfähigen Atomwaffe. Das wissen auch die Amerikaner und das wissen auch die Chinesen.
Ne? Darf ich da schnell was sagen?
Ja,
weil,
bitte.
Also ich bin grundsätzlich einverstanden. Also mit einer richtigen, funktionsfähigen Langstreckenrakete, mit einer richtigen sogenannten miniaturisierten Bombe, da sind wir tatsächlich Lichtjahre entfernt. Was die Koreaner aber leider machen könnten, das wäre halt mit irgendeiner halt gebastelten Rakete sogenannte Dirty Bombs irgendwo hinzuschicken. Und das würde dann eben schon genügend Schaden anrichten. Also ganz nur Medienrummel ist natürlich die Angst um diese Atomwaffen nicht.
Was könnten denn Chinesen und Amerikaner jetzt tun, damit Kim aus dieser Situation herauskommt, ohne sein Gesicht zu verlieren und ohne Raketen abzuschießen, Herr Zumach?
Also zunächst mal sollten wir darüber reden, was nicht funktioniert und nicht funktioniert hat. Ich glaube, alle Versuche durch Sanktionsdruck das Regime zu einer veränderten Politik zu bewegen, sind gescheitert. Und deswegen ist der Ruf nach nochmal weiter verschärften Sanktionen, glaube ich, der falsche Weg. Im schlimmsten Fall schadet man eher noch der ohnehin verarmten Bevölkerung mehr, aber das Regime lässt sich nicht beeindrucken. Zweitens dann ist zu klären, was ist nun das Hauptkalkül des Verhaltens des Regimes? Ist es so, wie einige sagen, dass er vor allem innenpolitisch noch an Statur gewinnen muss, die skeptische Generalität überhaupt überzeugen muss, dass er den Job kann, in dem er sich jetzt befindet? Wenn das der Fall ist oder das Hauptmotiv ist, dann sind ja möglicherweise die Wirkungs- und Handlungsmöglichkeiten äußerer Akteure relativ beschränkt oder gar null. Wenn es ihm aber darum gehen sollte, das, was 1994 in dem Genfer Abkommen zwischen Clinton und seinem Vater verabredet wurde, also ich wiederhole, Nahrungsmittellieferung, verbilligte Öllieferung, Leichtwasserreaktoren, die nicht zu militärischen Zwecken genutzt werden können, und vor allem eben eine negative Sicherheitsgarantie, wie das im Diplomaten chinesisch heißt, also eine Nicht-Angriffsgarantie. Und da haben wir halt das Problem, dass George Bush diese Nicht-Angriffsgarantie de facto aufgehoben hat. Zweitens, dass Japan die Lieferungen dieser Leichtwasserreaktoren bis heute hintertrieben hat. Die sollten durch ein gemeinsames Konsortium amerikanischer, japanischer, südkoreanischer Firmen geliefert werden. Und dass es auch bei den verbilligten Öllieferungen nicht so gelaufen ist, wie eigentlich geplant. Wenn es also dem Regime darum geht, dieses alles nun endlich zu bekommen, inklusive auch einer Erneuerung der Sicherheitsgarantie, dann könnte natürlich die USA vor allem durch eine veränderte Politik hier doch vielleicht eine andere Dynamik in Pyongyang bewirken.
Sie hören Kontext heute live zur Korea-Krise. Urs Morf ist uns telefonisch aus Tsingtau zugeschaltet. Herr Morf, die Region, aus der Sie berichten, Ostasien, ist ja ziemlich bis an die Zähne bewaffnet. Das Friedensforschungsinstitut in Stockholm, SIPRI, hat heute gerade die neuen Zahlen der Weltrüstung herausgegeben. Während es im Westen ein wenig zurückgegangen ist, ist es in Ihrer Region, hat es nochmal zugenommen. Bei Japan ist es klar, die USA sind bei ihren jeweiligen Verbündeten, haben sogar bis zu 30.000 Soldaten in Südkorea. China und Russland haben jetzt auch an ihren Grenzen zu Nordkorea modernste Waffen in Stellung gebracht. Wenn man sich dieses Szenario anschaut und selbst wenn jetzt keine Rakete fliegt, könnte es in der Region früher oder später doch mal zum großen Knall kommen?
Ich denke schon, potenziell ist das wirklich eine der ganz großen Konfliktherdzonen der Welt. Man muss einfach sehen, dass hier sich ganz viele historische Konflikte mit Territorialkonflikten, mit Traditionen, mit nicht vergessen wollen von Unrecht, was geschehen ist in der Vergangenheit, dass sich das alles überschneidet. Das ist ja nicht nur dieser Korea-Konflikt, da kommen ja die ganzen Sachen zwischen Japan und China dazu. Also im Moment liegen die ja immer noch in diesem Inselstreit über diese unbewohnten Felsen im ostchinesischen Meer, die die Japaner Senkaku nennen, die Chinesen Diaoyu. Es gibt in Südostasien, also bei den Nachbarn Chinas in Südostasien, mit den Philippinen, mit Vietnam vor allem, gibt es Konflikte über die südchinesische See, über die Gebiete dort. Also die an Konflikten fehlt es nicht. Es kommen eben die ganzen historischen Sachen dazu. Also dass Japan halt vor und während des Zweiten Weltkriegs riesige Teile dieses Gebiet besetzt hat und halt an vielen Orten Kriegsgräuel begangen worden sind. Das vergessen halt die Bevölkerungen nicht. Die vergessen es auch deshalb nicht, weil ihre jeweiligen Regierungen eben diese Erinnerungen wachhalten im Schulunterricht, mit den Schulbüchern, mit Propaganda. Wenn China von inneren Problemen ablenken will, dann kocht es jeweils ein, dieser äußeren Territorialkonflikte ein bisschen hoch, und dann geht da eine Welle von Patriotismus los, und da denkt man dann nicht mehr so sehr an die eigenen Konflikte. Es ist wirklich ein heißes Gebiet hier.
Mhm. Herr Zumach, wenn wir das jetzt so hören, sind wir in unserer europäischen Wahrnehmung von diesen strategischen Gefahren auf der Welt viel zu sehr fokussiert auf den Nahen und Mittleren Osten und nehmen zu wenig wahr, was da in Ostasien passiert?
Also zumindest was die Gefährdung aus der Region heraus für den Rest der Welt in Anführungszeichen betreffen könnte, stimmt das. War innerhalb des Nahen Ostens, also Israel, seine arabischen Nachbarstaaten, dann erweitert auf Iran, gibt es schon ein großes Gefährdungspotenzial, auch noch kriegerischer oder anderer Gewaltkonflikte innerhalb der Region. Im Falle Iran muss man hinzufügen, gibt es auch noch die größere Dimension, weil es die tatsächlich Atomwaffen sich anschaffen wollen. Aber das hat nicht so eine potenzielle Außengefährdung oder globale Gefährdungswirkung wie die eben vom Kollegen beschriebenen Konflikte in Asien, in die ja auf die eine oder andere Weise die beiden heute größten und wichtigsten Weltmächte USA und China verstrickt sind und wo ja viele der eben genannten Länder mehr oder weniger Bündnis oder Feindstaat einer der beiden Großmächte ist und von daher auch die Verlockung hier Stellvertreterkonflikte oder gar Kriege vielleicht anzuzetteln, wie wir das im alten Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA hatten, etwa auf dem afrikanischen Kontinent oder in Lateinamerika. Diese Verlockung ist in der absehbaren Zukunft, glaube ich, sehr groß, sowohl in Washington wie in Peking.
Herr Moff, sehen Sie das auch so? Es könnte einen neuen Kalten Krieg geben, nur diesmal zwischen den beiden neuen Weltmächten halt.
Die Gefahr, die besteht tatsächlich, aber ich denke, das mag jetzt absurd klingen, aber ich denke, möglicherweise hat gerade diese Nordkorea-Krise jetzt da vielleicht ein bisschen Spannung wegnehmen geholfen. Ich denke, dass Kerry jetzt hier war, dass er mit den vier Wichtigsten in Sachen Außenpolitik in Peking geredet hat, dass das einigermaßen gut über die Bühne gegangen ist, dass er auch in dieser Reihenfolge hierher gekommen ist nach Ostasien, also zuerst nach Südkorea, das natürlich am direktesten betroffen ist, dann aber zuerst Peking die Referenz erwiesen hat und erst danach nach Tokio weitergeflogen ist. Es könnte eine Chance eben sein, weil sich tatsächlich beide Länder wenigstens diesbezüglich einig sind. Also so geht das mit Nordkorea nicht weiter. Sie wissen zwar noch nicht, wie sie es lösen wollen, aber sie wissen, dass sie es lösen wollen. Sie wissen, dass sie es, wenn schon, gemeinsam lösen müssen.
Herr Zumach, wie nützlich ist denn für die USA dieses momentane nordkoreanische Schreckensgespenst? Präsident Obama hat ja vor einiger Zeit das pazifische Jahrhundert für die Amerikaner ausgerufen. Die USA bringen immer mehr Waffen in die Region, haben konkrete wirtschaftliche Interessen. Könnte dieser Konflikt auch dazu beitragen, dass sie ihre strategische Position noch ein wenig sichern in der Region?
Also diese strategischen Herausforderungen oder Rahmenbedingungen, die Sie genannt haben, die sind ja nun objektiv Tatsache. Was ich aber als Unterschied doch markieren will, Obama im Unterschied zu seinem unmittelbaren Vorgänger George Bush, auch zu dessen Vater, George Bush Vater, und auch zu Präsident Reagan, also 80er Jahre, versucht nicht durch außenpolitische Feindbilder innenpolitisch seine Macht zu stabilisieren oder gar von gravierenden innenpolitischen Problemen in den USA abzulenken, was ja unter George Bush zum Teil sehr stark der Fall war, sondern Obamas Versuch war, auch gerade in der ersten Amtszeit, diese damals auch wesentlichen außenpolitischen Konflikte durch Diplomatie zu lösen. Das ist zwar nicht gelungen, bisher nirgendwo, weder im Fall Iran, im Nahen Osten ist es auch nicht gelungen, aber das war weniger sein Schuld oder sein Versagen, sondern das seiner innenpolitischen Gegner. Es gibt natürlich, jetzt mal abgesehen von ihm und seiner Administration, politische oder auch wirtschaftliche Akteure in den USA, nicht zuletzt die Rüstungsindustrie, Teile der militärischen Eliten, die ein Interesse daran haben, dass es nach wie vor einen veritablen Gegner gibt oder jedenfalls einen behaupteten Gegner, mit dem sich dann auch weitere Rüstung und der profitable Verkauf von Waffen rechtfertigen lassen.
kommen wir gegen Ende unserer Diskussion noch zu denen, die in der Region ja im Moment am meisten zu leiden haben, nämlich zu den Menschen in Nordkorea. Osmow, wie geht's denn den knapp 25 Millionen Nordkoreanerinnen und Nordkoreanern?
Ja, der ganz großen Mehrheit geht's bestimmt nicht gut. Das muss man schon sehen. Also man muss auch sehen, also das Regime kann sich natürlich an der Macht halten, weil das nicht nur gerade Kim und der engste Personenkreis um ihn herum sind. Ich meine, es gibt diese kommunistische Partei, es gibt die Armee. Bei der Armee ist es schon so, dass es eigentlich eine Mehrklassenarmee ist, also die einfachen Fußsoldaten, denen geht's auch nicht besonders glänzend, wie ich höre von Leuten, die ab und an Gelegenheit haben, in Nordkorea herumzureisen. Aber es ist schon so, also es gibt vielleicht von, ich würde sagen, vielleicht etwa ein Viertel oder ein knapper Fünftel der Bevölkerung ist privilegiert und lebt eigentlich recht anständig. Also gerade Pyongyang, die Hauptstadt, ist sehr viel moderner geworden in den letzten paar Jahren. Da gibt es jetzt auch Handys, also zwar kann man mit denen nicht ins Ausland telefonieren, aber es gibt auch Internet, auch das nicht vernetzt mit dem richtigen weltweiten Internet. Aber die Elite, die in Pyongyang lebt, die lebt nicht schlecht. Das Problem ist, sobald man aus Pyongyang rauskommt, da ändert sich das Bild schlagartig und drastisch. Also auf dem Land, draußen in den kleineren Städten, da geht es den Leuten ganz bestimmt nicht gut, die leiden.
Was weiß denn die Bevölkerung überhaupt von der Krise? Ist sie nur auf die Propaganda des Staatsfernsehens angewiesen?
Zum ganz großen Teil ja. Also es gibt natürlich in der Elite drin einen ganz kleinen Personenkreis, der genau weiß, was läuft, die eben Zugang haben dann zu den äußeren Nachrichten. Aber die breite Bevölkerung hat keinen Hochschein davon, was tatsächlich los ist draußen. Also die Informationssperre ist heute nicht mehr so dicht, wie sie noch vor 10 Jahren war. Es sickern über die chinesische Grenze vor allem, sickern immer wieder CDs und USB-Sticks und solche Sachen rein, damit Informationen vom Süden her werden Flugblattaktionen gestartet über Ballons, aber der ganz große Teil der Bevölkerung hat wirklich keine Ahnung, was draußen abgeht, außerhalb ihrer Landesgrenzen.
Andreas Zumach, wenn nun dieser Kelch an uns vorübergeht, eines möglichen Raketenversuchs in nächster Zeit, vielleicht auch eines möglichen Krieges, wenn sich die Situation wieder diplomatisch entspannen sollte, wie vor 20 Jahren auch. Sie haben es ja vorhin erwähnt. Aus unserer Sicht ist dann wohl wieder der Iran dran. Da müssen wir in der nächsten Sendung wieder über die Atomwaffengefahr aus dem Iran diskutieren.
Ich bin ziemlich sicher, dass das nächste Thema sein wird, denn hier eskaliert die Entwicklung möglicherweise dramatischer auch mit ihren unmittelbaren Folgen als in Nordkorea.
Also ewig diese Kriege oder möglichen Kriege auf der Welt. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Urs Morf in China und Andreas Zumach hier in Basel. Das war Kontext mit einer Live-Diskussion über die Korea-Krise. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.